Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Papierstaub-Podcast ruft den Bratz-Hammer aus. Die frech Dachse der Literaturkritik holen schon wieder Gold im Bücher diskutieren. Und natürlich mache ich das nicht alleine, sondern habe meine liebsten Olympia-Aficionadas am Start aus dem wunderschönen Hannover dazu geschaltet. Annika.
Hallihallo.
Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike.
Salut! Und ihr erinnert euch, am Freitag war er noch bei der Eröffnungsfeier als blauer, nackter Schlumpf auf der Seine zu sehen. Heute ist er schon wieder bei Papierstaub-Podcast, unser Robin.
Bonjour, mesdames et messieurs.
Oh, lala.
Da hat einer seine 9. Klasse Französischkenntnisse noch am Start.
Une regrettere, ja. Ja, ihr fragt euch vielleicht, was der Bratz-Hammer ist. Eure drei USA-Fans, die hier nicht immer nur amerikanische Literatur en masse diskutieren, sondern auch die amerikanische Politik sehr nah verfolgen. Wir haben natürlich mit Freude zur Kenntnis genommen, dass statt Joe Biden jetzt Kamala Harris antritt, die ja von Popstar Charlie XCX gleich mal als cool deklariert wurde. Charlie XCX hat ein aktuelles Album, das heißt Brad, also Göre. Und um Kamala zu unterstützen, hat sie getweetet, Kamala is Brad. Sie ist auch eine Göre, sie ist eine von uns. Deswegen bei uns jetzt Bratz-Hammer. Wer aber die wahre Göre, und zwar nicht im positiven Sinne ist, das ist Donald Trumps Running Mate J.D. Vance, also der Typ, der als künftiger Vizepräsident an den Start geht, der dort gerne gewählt werden möchte, zusammen mit Donald Trump. Da hat man ja Direktwahl in den USA. Warum reden wir jetzt über das alles hier in diesem Literaturpodcast? Na sicher, J.D. Vance ist uns hier in Deutschland vor allem bekannt als Sachbuchautor. Das Buch von J.D. Vance heißt Hillbilly Elegy, A Memoir of a Family and Culture in Crisis. Gibt es auch auf Netflix als Film. Zu Netflix kommen wir gleich ja nachher noch ausführlichst mit sehr viel sympathischeren Protagonisten. Dieses Memoir ist damals angetreten, um den Aufstieg von Trump im Mittleren Westen, insbesondere in Appalachia, zu erklären, also in ärmeren Gegenden, warum sich dort die Arbeiterklasse Trump zuwendet, statt traditionelleren Arbeiterbewegungen eher der Linken. Also so ein kleines bisschen Didier Eribon, was der bei Retour à Reims versucht hat als Soziologe und für Frankreich, warum man dort auf einmal die Front National wählt statt die Sozialisten. Das wollte damals J.D. Vance mit Hillbilly Elegy machen für Appalachia in den USA. Damals hat J.D. Vance noch erklärt, der Trump, das sei ja eigentlich ein Opioid und er sei der Hitler von Amerika und jetzt auf einmal tritt er mit ihm an. Also er lässt sich offenbar in seinen Karriereambitionen nicht von moralischen Überlegungen abhalten. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich dieses Buch schon immer Schrott fand. Also ganz, ganz schlimm, weil es nicht wirklich erklärt, was die ärmeren, desillusionierten Menschen hintreibt zu PolitikerInnen wie Trump, sondern eher dieser alten amerikanischen Traummythos befeuert im negativsten Sinne. Also es geht so ein bisschen um diese amerikanische Philosophin Ayn Rand, die ja gesagt hat, das Genie, das muss sich manifestieren. Es geht in der Gesellschaft nicht um Solidarität, sondern die guten Leute, die müssen nach oben kommen. Und das war auch schon damals so ein bisschen die Haltung von Vance, dass die richtig guten und starken Leute sich rauskämpfen müssen, nach dem amerikanischen Traum greifen müssen und eben nicht, dass die marginalisierten Gruppen zusammenhalten sollen und in Solidarität Systeme überwinden sollen. Das war also schon immer so ein kleines bisschen die Haltung von Vance, kommt sehr stark raus in Hillbilly Elegy. Aber dieses Buch, während man es in den USA noch sehr leicht bekommt und übrigens Fun Fact momentan nicht rezensieren darf auf Goodreads. Goodreads hat die Rezensionsfunktion für Hillbilly Elegy gesperrt, weil man Angst davor hat, dass jetzt massenhaft Menschen Vance trollen wollen, weil er eben so schreckliche rechte, antifeministische, antiqueere Positionen vertritt. Also wirklich ein Reaktionär erster Güte. In Deutschland ist es gar nicht mehr so leicht, dieses Buch zu bekommen. Und Annika weiß, wieso.
Ja, weil nämlich der Ullstein Verlag, der die Hillbilly Elegie, so heißt es nämlich auf Deutsch mit dem Untertitel Die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise, das wurde bisher vom Ullstein Verlag verlegt. Da wird jetzt aber die Lizenz auslaufen und der Ullstein Verlag hat diese Lizenz abgegeben. Das hat jetzt hier bei uns auch zulande zu so einem kleinen, zu einer Mini-Diskussion geführt, möchte ich mal sagen, weil da natürlich dann gleich wieder, ihr kennt die entsprechenden Protagonisten, Maike hat auch gerade schon ausgeführt, in welche reaktionäre Richtung der J.D. Vance dort geht. Da hieß es dann natürlich, kam gleich wieder so ein bisschen Cancel-Debatten hoch oder Gerüchte von wegen, der Verlag distanziert sich und so weiter und so fort. Nun ist dieses Auslaufen dieser Lizenzen ein relativ normaler Vorgang. Das passiert halt alle paar Jahre mal, weil die natürlich immer nur für einen gewissen Zeitraum vergeben werden. Und das Buch wird auch in einem anderen, in einem kleineren Verlag weiter erscheinen in einer neuen Auflage. Das heißt, es wird auch weiterhin erscheinen im Yes-Verlag dann ab Ende Juli.
Ich sag no, das ist, also ganz ehrlich.
Genau, ja, ja. Also da ist der Name nicht unbedingt Programm. Das ist jedenfalls ein kleinerer Verlag, der aber auch zum Bonnier-Konzern gehört, zu dem auch Ullstein gehört. Also so gesehen ist es ein relativ normaler Vorgang und Ullstein hat auch auf Anfrage gesagt, sie lassen die Lizenz auslaufen, weil sie mit dem heutigen Auftreten von Vance nicht einverstanden sind und das ist doch auch aller Ehren wert. Also dieser Cancel-Culture-Ruf aus gewissen Kreisen, der ist ja immer schnell da und dann hat man versucht, J.D. Vance hier vielleicht irgendwie so ein bisschen in die Opferrolle zu drängen. Auf der anderen Seite kann man genauso gut auch wirklich mal dem Verlag sagen, den mal so ein bisschen bedauern nach dem Motto, Mensch, euer Autor ist ja total abgedriftet. Also das geht ja auch so ein bisschen in beide Richtungen. Und hier, also es ist letzten Endes nicht wirklich was passiert, weil das Buch wird es weiterhin geben. Wie man das jetzt findet, schauen wir mal. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das sicherlich nochmal ein schöner Marketing-Push sein wird, auch für den kleinen Verlag. Auch ein Thema, über das wir später nochmal reden. Aber es ist auf jeden Fall weiterhin erhältlich oder wird zumindest jetzt in den kommenden Tagen auch wieder erhältlich sein für alle, die das kaufen sollen, wollten, aus welchen Gründen auch immer. Wir empfehlen es jedenfalls nicht.
Nein.
Und hier kommen wir von den faktischen News mal ein bisschen zur Gerüchteküche um J.D. Vance, der ja gerne ja auch gegen die Rechte von queeren Menschen ist und sich da generell auch gegen Abtreibung komplett stellt, also überhaupt keine Ausnahme. Niemand soll mehr abtreiben dürfen, also unter gar keinen Umständen. Das Recht auf Abtreibung soll komplett verboten werden. Und der dann auch solche Aussagen von sich gibt, ja, solche diese Leute, die darüber diskutieren, sind irgendwelche Frauen, die nur Katzen zu Hause haben. Also Leute mit Kindern sollten viel mehr Rechte haben. Also so ein bisschen reaktionäre Rhetorik, nenne ich es einfach mal, wo man dann eigentlich schon so kurz davor ist, dass man denkt, der sagt bestimmt gleich, ja, also das Frauenwahlrecht, das war sowieso eine ganz falsche Abbiegung, die wir genommen haben als Gesellschaft. Aber jetzt zu dieser Gerüchteküche, die ich gerade schon so angeteasert habe, denn Hillbilly Elegy, sein Sachbuch, handelt von seinem Upbringing in Appalachia, in seiner sehr armen Familie und jetzt gibt es sehr, sehr viele Gerüchte, die sich verdichten, die sagen, dass er überhaupt gar nicht in Armut groß geworden ist und dass er einfach nur seine Umgebung genutzt hat, um irgendwie Fame zu bekommen. Wie gesagt, alles nur Gerüchte, aber wir bleiben natürlich an solchen Gerüchten dran. Und was eben auch Fakt ist, er ist gegen die Rechte von queeren Menschen, hat aber seine gesamte Karriere dem wohlgemerkt schwulen Milliardär Peter Thiel zu verdanken. Das darf man hier an dieser Stelle auch nicht vergessen. Also da sind so ein ganz paar seltsame Dinge, die da vor sich gehen, sagen wir es mal so. Also J.D. Vance, schwieriger Charakter, würde ich mal sagen.
Wenn ihr das Ding also lest, genau wie Robin gerade gesagt hat, take it with a grain of salt, überlegen, mit welchen Absichten J.D. Vance dieses Buch unter Umständen geschrieben hat und all diese Widersprüche in seiner Biografie, sowohl die, die sich in Teilen im Bereich der Spekulation bewegen, als auch die, die knallharte Fakten sind, knallharte widersprüchliche Verhaltensweisen, alles gegeneinander abwägen, kritisch lesen. Und da können wir hier in Europa schön beten, dass wir es nicht bald mit einem Vizepräsident J.D. Vance zu tun haben.
Und vielleicht noch abschließend, wie sich das für einen Literaturpodcast gehört, wenn ihr euch für die Thematik von J.D. Vances Sachbuch interessiert, dann lest doch vielleicht stattdessen einfach mal Heartland von Joey Goebel.
Oder ja, Crab von Scott McClanahan.
Zum Beispiel.
Ja, hatten wir auch schon hier im Podcast.
So muss das sein. Und jetzt kommen wir einfach mal zu schöneren Themen. Wie wäre das denn? Gefühlt keine Papierstopp-Podcast-Folge vergeht, ohne dass wir über irgendwelche Listen reden. Und natürlich ist auch diese Folge eine Liste am Start. Diesmal keine Buchpreisliste, sondern eine Liste, die New York Times herausgegeben hat. Die haben 100 Autoren und Autorinnen befragt, was ihrer Meinung nach die besten Bücher der letzten 25 Jahre sind. Also so Bücher, die seit dem 1. Januar 2000 erschienen sind. Und da ist eine 100 Bücher umfassende Liste rausgekommen, wo ganz, ganz viele AutorInnen drauf sind, wo ihr bestimmt auch einiges kennt. Annika, Maike, was sind da denn eure Favoriten? Was hat euer Augenmerk erregt? Seid ihr D'accord, seid ihr nicht d'accord?
Zum einen finde ich, dass hier die wichtigen Namen der amerikanischen oder englischsprachigen Literatur, die ich auf jeden Fall dort hätte sehen wollen, sprich Cormac McCarthy, Philip Roth, Jonathan Franzen, Rachel Cusk, Ailie Smith, die sind hier alle vertreten. Alle vertreten, ihr merkt schon, ich habe gesagt, der englischsprachigen Literatur, nachher bei der Kritik kommen wir auf diesen Aspekt zurück. Und was mir auch besonders gut gefällt hier, ist, dass es Sachbücher und fiktionale Literatur auf einer Liste sind. Also hier werden wirklich die Sachbücher nach vorne gestellt, ernst genommen. Und da sind ganz, ganz tolle Sachen dabei. Zum Beispiel Adrienne Nicole LeBlanc mit A Random Family, ein ganz tolles Buch über Familien, die in Armut leben. Dann haben wir natürlich Ta-Nehisi Coates auf dieser Liste, der da absolut hingehört. Keith Lehman über Heavy, an American Memoir, sein Leben in den Südstaaten als übergewichtiger schwarzer Teenager und schwarzer Mann. Also fantastisch, da sind richtig gute, interessante Bücher drauf. Ich bin für englischsprachige Literatur recht begeistert. Annika, was sagst du?
Ja, ich sehe das ähnlich. Mir gefällt auch wirklich diese Bandbreite, die hier präsentiert wird. Genau wie du schon gesagt hast, nicht nur Fiction und Non-Fiction, sondern auch im Fiction-Bereich sind also teilweise auch richtige Schinken dabei. Die ganz, ganz großen Romane, The Corrections von Jonathan Franzen zum Beispiel, Wolf Hall, Hilary Mantel, also wirklich diese richtigen Klopper. Und aber auch viele Romane dabei, was mir auch gut gefallen hat, die auch wirklich tolle Geschichten erzählen, die schlau sind und unterhaltsam zugleich. Das ist ja auch was, was wir hier immer sehr mit Freude begrüßen, wenn so ein guter, wenn diese zwei Punkte zusammen fassen. Einer unserer allerliebsten Klassiker ist zum Beispiel natürlich dabei Rebecca Mackay, The Great Believers. Ein wunderbarer Roman. Und auch andere, die wir hier auch schon besprochen haben an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel A Visit from the Goon Squad von Jennifer Egan. Wir haben hier Cloud Atlas von David Mitchell. Also wir haben hier wirklich eine, genau wie Mike gesagt, für die vor allem natürlich mit großem Fokus englischsprachige Welt eine tolle Auswahl. Coles Whitehead natürlich auch noch. Also viele AutorInnen, die bei uns auch in der Show eine große Rolle spielen. Und ich finde so, wenn man so durchscrollt, ist diese Liste, also gerade weil sie so unterschiedlich ist, wirklich gut geeignet, wenn jetzt irgendjemand sagt, was waren denn so die Talking Points in der Literaturszene in den letzten 25 Jahren international? Und da kann man sich, glaube ich, mit dieser Liste einen ganz guten Überblick verschaffen.
Absolut, also da sind auch wirklich viele Lieblinge von uns drauf, ne? Dann so Han Kang zum Beispiel, die Vegetarierin, ne? Da haben wir uns auch drüber gefreut. Ist ja auch jetzt nicht was, was so mega leicht auch zu lesen ist. Das finde ich auch schön, dass ja jetzt nicht Bücher nur drauf sind, die so Feel-Good-Shit sind, nenne ich es mal. sondern auch, ja, eben in die Vegetarierin, ne? Kannibalismus hat damit was zu tun und da kommen ja schon.
Das sind wieder die härtere Themen für Robin.
Ja, genau. Da kommen ja härtere Themen auch drin vor. Dann hier natürlich ein absoluter Liebling von Maike, die mit Copperhead. Das war Ironie.
Wusstest du das jetzt? Das ist so eine gute Liste. Also für alle, die das noch nicht wissen, obwohl ich das schon ungefähr 100 Mal hier erwähnt habe, ich finde, die mit Copperhead ist Quatsch. Ist ein Quatschbuch. Schrott, hat dort nichts verloren. So, jetzt habe ich es nochmal gesagt. Hätte nie einen Pulitzer-Preis kriegen dürfen. Da flippe ich aus.
Aber nicht nur in der englischsprachigen Welt, hier sind natürlich auch die, zum Beispiel die Kopenhagen-Trilogie von Tove Ditlevsen dabei, wo wir ja auch den ersten Teil besprochen haben, da könnt ihr auch noch mal reinhören. Also hier wirklich ganz, ganz viele tolle AutorInnen drauf, wo man so auch so schön durchscrollen kann und sich vielleicht mal so ein bisschen Inspiration holen kann, was man vielleicht als nächstes mal so auf seinen Lesestapel legt. Aber es gibt ja auch so ein bisschen Kritik, weil ist ja alles doch schon sehr englischsprachig zentrifiziert, nenne ich es mal.
Ja, das ist wirklich ein Problem. Also wie gesagt, ich finde, die englischsprachige Literatur ist sehr gut abgebildet. Wirklich toll. Ich bin wirklich beeindruckt. Das haben ja auch tolle Leute zusammengestellt. Also in der Jury haben ja auch Leute wie Stephen King zum Beispiel gesessen und haben sich überlegt, was da alles schön draufstehen soll. Finde ich gut. Aber es fehlt natürlich der asiatische Raum, der afrikanische Raum. Das ist viel zu wenig. Das Übergewicht der englischsprachigen Welt ist enorm, wenn man auch mal überlegt, was im 21. Jahrhundert alles schon aus Frankreich kam und hier überhaupt nicht stattfindet. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist da deutschsprachiges drauf? Ein einziges Buch haben wir entdeckt. Das steht da sehr zu Recht. Das ist nämlich Austerlitz von Sebald. Das ist ein fantastisches Buch über Erinnerung, Krieg, Trauma. Wunderbar. Austerlitz muss da draufstehen. Richtig gut, aber das war's dann auch.
Immerhin schon auf Platz 8.
Stimmt. Klar muss man immer sagen, 100 Plätze sind wenig, aber wenn die Übermacht der englischsprachigen Literatur so groß ist, ich finde, da muss man anders kategorisieren. Da muss man halt sagen, Bücher im 21. Jahrhundert aus der englischsprachigen Welt oder so, weil so ist es einfach auch so ein bisschen Käse. Dann müsste man schon überlegen, dass man, keine Ahnung, Quoten einführt oder sich selber ein kleines bisschen eher diszipliniert, um eine größere kulturelle Ausgeglichenheit zu haben, weil der Punkt ist ja der folgende. Es ist ja nicht so, dass die Literatur aus der englischsprachigen Welt per se besser wäre. Der Punkt ist nur, dass sie aufgrund der Größe des Marktes eine viel, viel größere Sichtbarkeit hat und dass man die Jury überwiegend aus englischsprachigen JurorInnen besteht, die natürlich auch einen ganz anderen Zugang zu dieser Literatur haben. Und das ist schade, weil dann einfach so viel hinten runterfällt, was uns als Geschichten und auch als Ästhetiken verborgen bleibt. Oder was meinst du, Annika?
Ich sehe das ganz genauso. Und ich finde auch diesen Vorschlag sehr gut, den du gerade gemacht hast, dass man da, ja, auch wenn man das Wort nicht gerne hört, so eine Art Quote einführt. Aber ich meine, das funktioniert auch an anderer Stelle. Siehe Booker-Preis und International Booker. Warum nicht auch so eine Liste für, ja, englischsprachige und übersetzte Literatur? Mhm. Mal so als ein Beispiel.
Mhm. Aber macht weiter
Listen.
Aber
zum Durchscrollen ist gut.
Ja, genau.
Zum Durchscrollen ist super. Weiter
vor allem weiter so tolle Listen.
Genau, damit wir hier drüber reden können. Das ist auf jeden Fall was, was wir gerne weitersehen wollen. Und jetzt kommen wir doch mal zum ersten Buch unserer Folge, und zwar zu einer Biografie eines unserer liebsten deutschen Autoren. Was, wer das ist, was jetzt abgeht, Maike hat die Infos.
Ihr kennt sicher, wenn noch nicht, dann bitte nachhören, unsere Beat-Sonderfolge über amerikanische Beat-Literatur. Burroughs, Kerouac, Ginsberg, die alle waren bei uns schon im Programm, lieben wir total. Und natürlich ein Schwerpunkt, was immer wieder bei uns vorkommt, die deutsche Popliteratur. Über das Bindeglied, personifiziert in einem Mann, der dieser Tage 80 geworden wäre, über den reden wir jetzt. Es ist nämlich Jörg Fauser, der wohl bekannteste Vertreter der deutschen Beat-Literatur. Sein autofiktionaler Roman Rohstoff zählt zu den wichtigsten Werken der deutschen Nachkriegsliteratur. Seine Krimis, wie zum Beispiel Der Schneemann, sind Genre-Klassiker. Und jetzt gibt es die Fauser-Biografie Rebell im Kohler Hinterland in einer überarbeiteten und erweiterten Neuauflage. Verfasst wurde das Ganze von Matthias Penzel und Ambros Weibel. Die kommen gleich hier zu Wort. Und wenn ihr euch denkt, warum dürfen die nur zweimal bei euch was sagen, das ist ja total fiese, muss ich euch vollkommen recht geben. Deswegen werden wir auch noch das gesamte Interview mit diesen beiden Fauser-Experten. Kommt jetzt am Sonntag online. Könnt ihr noch mehr Infos von diesen beiden absoluten Cracks in All Things Fauser, könnt ihr noch abgreifen und euch anhören. Was geht nun ab in dieser Biografie? Fauser, der wollte immer direkt vom Leben abschreiben, inspiriert von amerikanischen Beat-Poeten wie eben Burroughs und Kerouac und als begeisterter Fan von Charles Bukowski sowie von Hardboiled-Krimis à la Raymond Chandler und Dashiell Hammett schrieb Fauser gegen etablierte Normen an und ließ dabei absolut keine Beschränkungen zu. Das heißt, er verfasste Romane, Reportagen, Kolumnen, Essays, Kulturkritiken, Kommentare, Radiofeatures, Hörspiele, Songtexte, Drehbücher, you name it, Jörg Fauser war dabei. Die in Deutschland traditionell recht strikte Trennung zwischen ernster und unterhaltender Literatur, die hat ihn auch keinen Deut geschert. Genauso wenig wie bildungsbürgerliche Vorstellungen von angemessenen Sujets. Also sein berühmtester Roman, Rohstoff, autofiktional, erzählt von seiner Heroinabhängigkeit, vom Junkie-Milieu in Istanbul, von prekärer Beschäftigung und von Alkoholismus und von der Literatur als Suchtmittel. Jetzt wäre Fauser 80, wie gesagt, doch er starb bereits mit 43. Betrunken wurde er auf einer Autobahn von einem LKW erfasst. 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung erscheint jetzt die Biografie Rebell im Kohler Hinterland in dieser überarbeiteten und erweiterten Neuauflage. Und da haben wir uns natürlich gefragt, warum ist denn Fausers Werk bis heute relevant? Erklären wird uns das nun Ambros Weibel himself.
Was dann eigentlich das Besondere an Fauser ist, dass er sich radikal der Gegenwart zugewandt hat. Und dass er nicht gesagt hat, ich muss hier irgendwie große Literatur fabrizieren, sondern er hat halt gesagt, das ist hier das Material, was hier vorliegt. Also wir sprechen jetzt sozusagen von der klassischen Fauser-Phase, die vielleicht so ab 74 folgende. Was ist hier los und wie stellt man diese Bundesrepublik eigentlich dar? Ohne irgendwelche mythischen Überhebungen, ohne immer auf den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust oder sonst was zu rekurrieren, sondern klar zu sagen, was passiert hier heute? Und dadurch, und das ist ja das Interessante, ist er eigentlich ein Klassiker geworden.
Mit nunmehr 640 Seiten ist Rebell im Kula Hinterland jetzt doppelt so dick wie die erste Version in der Neuauflage. Sie hat also noch mehr Quellen, noch mehr Details, noch mehr Hintergründe. Und das Buch schlägt auch den Bogen zur heutigen Fauser-Rezeption. Das ist ja immer das Interessante bei solchen überarbeiteten Auflagen, dass man sich überlegt, was ist eigentlich in der Literatur in den letzten 20 Jahren passiert und wie hat das unsere Rezeption von Fauser beeinflusst. Der Aufwand, den Weibel und Penzel für diese Biografie betrieben haben, der ist erheblich, was uns als Lesende natürlich freuen kann. Das gilt umso mehr, als die Autoren einen Fauser angemessenen Ton gefunden haben. Nämlich eine Schreibe, die lässig daherkommt, ohne dabei jemals vom umfassend recherchierten Inhalt und mitgelieferten Interpretationsansätzen abzulenken. Und der Text zeigt auch, wie die Autoren mit Hilfe ihrer Quellen immer wieder versuchen, Fauser zu fassen zu bekommen, einen notorisch komplizierten und widersprüchlichen Mann. Der war ja erst Junkie, dann Vieltrinker, aber immer ein gewissenhafter Arbeiter. Der inszenierte sich als harter Kerl, aber er sehnte sich auch nach einer Frau, die ihm Halt gibt. Und mit seinen scharf formulierten Beobachtungen teilte Fauser aus, und zwar nach rechts und nach links. In seinem kurzen Leben durchlief er mehrere Häutungen, ließ Lebensphasen und literarische Schwerpunkte hinter sich, um sich auf der Jagd nach der Gegenwart immer wieder neu zu erfinden. Und all das findet sich in dem Buch wieder, gezeigt im Wechselspiel mit politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen sowie auch privaten Umständen von Fauser. Für ihn und einige seiner engen Freunde war die junge BRD das Cola-Hinterland aus dem Titel. Was sie damit meinten, das erklärt uns jetzt Biografen Matthias Penzel.
Die BRD wurde sozusagen von manchen Leuten, auch Freunden von Fauser, eben so ein bisschen so wie 51. Staat der USA empfunden und bezeichnet. Und diese Bezeichnung Cola Hinterland, das fanden wir irgendwie halt toll. Und das haben also Fauser hat das selber in Texten verwendet und sein so alliierter Freund Jürgen Ploog hat das verwendet. Das war ja noch in den 60er Jahren, da mussten die Deutschen ja echt noch ein bisschen so gelockert und entschlackt werden. Also das war eine total aufregende, verrückte Zeit, die gar nicht so sonst so, fanden wir, toll, cool irgendwie untersucht wurde. Und deshalb ist es schon so eine BRD-Geschichte irgendwie auch da halt, dieses, und wo da Fauser rumlief, weil es ein paar Leute halt gab, die fanden Jazz ganz früh ganz toll und dieses ganze angloamerikanische Kulturgut mit allem, was dazugehörte.
Und es ist eben diese von den amerikanischen Vorbildern inspirierte Lockerheit, diese Direktheit, die Fauser so lesbar macht. Und gerade durch die Darstellung seiner Gegenwart ist sein Werk zeitlos. Für alle, die herausfinden möchten, wer Fauser war und was ihn antrieb, bleibt Weibels und Penzels Rebell im Cola-Hinterland meiner Meinung nach die allererste Adresse. Aber ich habe diese 640 fluffigen, randvoll mit Informationen angefüllten Seiten ja nicht alleine gelesen. Robin hat es auch gelesen, natürlich auch ein Fan von Beat und Pop. Robin, wie hat dir Rebell im Cola-Hinterland gefallen?
Ich fand's super. Also du hast ja schon gesagt, es ist vollgepackt mit Informationen. Da sind so viele auch zeitgeschichtliche Hintergründe drin. Auch natürlich mit wie vielen Leuten er was zu tun hat. Der hat ja auch wirklich diese ganze Underground-Literaturkultur mitgeprägt. Hat bei ganz vielen, auch bei diesen Untergrundzeitschriften, die alle aus dem Boden gestampft wurden, da mitgemacht. Also die teilweise auch nur in ganz kleinen Auflagen erschienen und wie auch so diese ganze literarische Szene sich in diesen Jahren auch gewandelt hat. Natürlich auch durch den Beat, der durch die USA geschwappt ist und natürlich auch Fausers Liebe zum Beat, der ja auch ein großer Bewunderer von Burroughs und Kerouac war, und diese Beziehung und auch diese ganze Schreibe und auch die, ja, das Martyrium eigentlich, was er durchgemacht hat, weil wie du schon gesagt hast, für Fauser war ja Literatur irgendwie Stoff, das war ein bisschen wie Drogen, ne? War heroinabhängig und Literatur war das für ihn auch so ein bisschen, diese Abhängigkeit von Literatur und natürlich auch die Abhängigkeit, Literatur zu fabrizieren. Und ich finde, das haben die beiden Autoren hier in dieser Biografie unfassbar gut rausgearbeitet. Also es ist nicht unbedingt chronologisch, sondern eher thematisch geordnet. Mhm. Und das fand ich eigentlich auch eine ganz gute Sache, dass man, also zu Anfang, man muss so, ich musste die ersten 50 Seiten so ein bisschen reinkommen, weil ich mir dachte, hey, warum ist das denn jetzt nicht chronologisch? Wo ist denn hier mein Wikipedia-Artikel? Was soll das? Und aber wenn man erstmal durch diese Struktur durchgeschaut hat, dann ist das total interessant, da mitzugehen. Natürlich kennt man da nicht unbedingt alle Leute und auch diese ganzen Informationen sich zu behalten, ist unfassbar schwierig. Aber es macht total viel Spaß, einfach diesen ganzen Weg mitzuerleben und eben auch das Hadern, was Fauser die ganze Zeit mit seinen eigenen Schriften hatte, der sich ja so stark selbst hinterfragt hat, wo alle anderen gesagt haben, hey, der Text ist doch 1a. Und er gesagt, nee, das will ich aber nicht fabrizieren. Und hat das dann neu geschrieben. Und auch dieser Prozess, gerade von der Schneemann, wie oft das neu geschrieben wurde, wie das anders zusammengesetzt wurde und wie er das dann hinterher doch als, ja, dieses fertige Buch rausgebracht hat, das fand ich total spannend. Auch diese Marlon Brando Biografie, also Jörg Fauser hat eine Marlon Brando Biografie geschrieben, die auch ganz viel mit dem Zeitgeist der damaligen Zeit zu tun hatte. Und also diese ganzen Geschichten fand ich total interessant, einfach weil man so viel Hintergrundinformationen bekommt, weil man so viel kennenlernt über Dinge, die man vorher halt einfach so noch nicht wusste und auch diese ganzen Zusammenhänge. Also ja, also einmal großes Lob und Hut ab von mir für die beiden Autoren Weivel und Penzel, die hier unfassbare Arbeit geliefert haben. Also wirklich großes, großes Lob an dieser Stelle, einfach auch sich diese ganzen Dokumente reinzuziehen. Also alleine dieses Literaturverzeichnis hin oder beziehungsweise das Quellenverzeichnis ist ja schon 20 Seiten lang. Also da sieht man auch eben, wie viel Arbeit da reingeflossen ist und wie viel die beiden durchgeschaut haben, um eben diese sehr umfassende Biografie zu haben. Und man lernt eben nicht nur was über Fauser, sondern halt eben auch über die Literatur und wie die Literatur in den 60ern, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre vor allem, wie sehr die sich gewandelt hat und wie stark Fauser eben auch ein Puzzlestück war, um die Literatur von heute verstehen zu können, die deutschsprachige.
Ja, ich gebe dir da vollkommen recht, Robin. Also es ist was für die Literaturwissenschaftler, die Doktorarbeiten schreiben wollen und ganz viele Details zu ganz abgefahrenen Seitenwegen in der Biografie von Fauser zu seiner Hörspielproduktion und weiß der Teufel was wissen wollen. Aber auch was für Leute wie uns, die sich eher für die großen Linien in diesem Fall interessieren. Mhm. Weil Leute wie zum Beispiel Benjamin von Stuckrad-Barre, die gäbe es ja ohne Fauser nicht. Benjamin von Stuckrad frage, wer der Erste das sagen würde. Und hier erfährt man halt wirklich, wie Fauser angetreten ist, um sich eben abzuwenden von der Nachkriegsschreibe eines Handke, eines Grass, dass er was anderes haben wollte, dass er was Frisches haben wollte, dass er was Direktes haben wollte. Und wie er die Vorbilder aus den USA, und er kannte ja auch Burroughs, ich bin ja von Burroughs sowieso total auch begeistert, wie er das auf einen deutschen Kontext übertragen wollte. Also was passiert jetzt hier in unserer deutschen Gegenwart und dazu ästhetische Mittel und auch Ansätze nimmt von Kerouac und Burroughs und anderen Beat-Autoren und deren ganzen Lebenshaltungen auf die BRD versucht zu übertragen, was so einen Einfluss hatte auf die gesamte Popliteratur, wie wir sie heute in Deutschland kennen. Und gleichzeitig finde ich es eben auch interessant, seine problematischeren Seiten, denen nachzugehen, weil er war sehr widersprüchlich. Und ich habe ja vor einiger Zeit dieses Interview gemacht mit Rocco Schamoni über sein Hamburg-Buch Pudelskern und habe ihn da auch gefragt, wie stark er sich eigentlich von Fauser und solchen deutschen Umbruchsautoren beeinflusst fühlt. Und Rocco sagte zu mir, Fauser, das wäre nicht so sein Ding, weil als er ein junger Punk in Hamburg war, da wollten die ja nicht einen auf dicke Eier machen, sondern dicke Eier abschneiden. Und daran musste ich so oft denken, als ich hier diese Biografie gelesen habe, weil der Fauser halt wirklich so ganz anders als zum Beispiel Hubert Fichte, mit dem man ihn vergleichen könnte, so stark mit diesem Macho-Bild gespielt hat, wobei es von außen natürlich schwer zu sagen ist, wie viel es internalisiert, wie viel es Show darüber, das ist dann am Ende ist ja auch Mutmaßung und da sagen dann Leute in Interviews Unterschiedliches, aber sowas ist natürlich auch für uns heute im Jahr 2024 ein spannendes Thema Und auch ein Thema, das, wenn Weibel und Penzel das Ding in 20 Jahren nochmal überarbeiten sollten, wieder anders ausgelegt wird, weil sich eben die Geschichte nach vorne bewegt. Und das finde ich so, so spannend, weil man eben auch sieht, dass Fragen aufkommen, die früher anders gesehen wurden oder nicht gestellt wurden. Und unter diesem Aspekt sind da wirklich auch Gespräche mit Frauen, die ihn kannten und so, wahnsinnig interessant. Ich hatte unglaublich viel Fun und ich muss auch sagen, möchte ich nochmal darauf hinweisen oder dich auch fragen, wie du es fandst, Robin. Ich fand diese Schreibe für ein literaturwissenschaftliches Sachbuch, was am Ende vom Tag das Ding auch ist, fand ich diese Schreibe, muss ich sagen, sehr beeindruckend. Man merkt wirklich, dass da zwei Journalisten dran waren.
Ja, und ich finde aber auch, dass man an der Schreibe merkt, dass sie sich so ein bisschen an Fauser manchmal haben orientiert. So. Mhm. Also hatte ich zumindest das Gefühl, dass es so ein bisschen so in Fausers Richtung geht, weil da teilweise schon so ein paar Sätze drin waren, wo ich dachte, ah, das hätte auch in einem Fauser-Buch stehen können.
Ja, ja, man muss nicht irgendwie schwurbeln und einen auf Hochkultur machen. Wenn der Inhalt gut ist und trägt, kann man den auch cool vortragen. Es ist echt so eine Fauser-Haltung, die auch hinter der Schreibe dieser beiden steht. Hat mir auch gut gefallen.
Ja, der auch immer das Leben abbilden wollte und die haben halt eben das Leben von Fauser abgebildet, eben mit so ähnlichen literarischen Mitteln zum Teil. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, eben, du hast ja gerade schon gesagt, ne, die wollten eben auch die Person, diese sehr widersprüchliche Person Fauser abbilden, der sich auch über die Zeit immer mal wieder geändert hat und ganz andere thematische Fokusse auch entwickelt hat über die Zeit, der seine Schreibe eigentlich mit der Zeit entwickelt hat, so, ne? Also mit dem Voranschreiten der Historie, auch der BRD, die mitentwickelt hat. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, um diese Person ein bisschen greifbarer zu machen, hat man ja auch immer wieder Briefe und da sind ja ganz viele Auszüge aus Gesprächen oder teilweise Interviews mit Leuten, die den Fauser halt eben kannten, die mit ihm zu tun hatten. Und ich finde, da hat man schon, du hast es vorhin auch gesagt, so eine etwas griffigere Art von dieser Person. Die bleibt immer noch widersprüchlich. Also wir wollen, ne? Menschen sind komplex und das zeigt eben dieses Buch aber auch sehr gut, wie komplex eben Menschen sein können, wie schwierig das von ganz vielen verschiedenen Seiten ist, diesen Menschen einzuschätzen. Aber ich finde, man hat durch dieses Buch durchaus ein etwas klareres Bild. Und was ich auch sehr interessant fand, war eben diese Reportagen auf Fauser war ja einer der größeren Protagonisten des deutschsprachigen literarischen Journalismus, über den wir auch schon eine Sonderfolge gemacht haben, wo Fauser drin vorkommt, ne, falls ihr da mal reinhören wollt. Und das hat diesen Aspekt hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil wir haben dieses Thema ja damals in der Folge besprochen und hatten auch ganz viel dazu gelesen. Aber ich finde, durch dieses Buch habe ich auch noch mal mehr gelernt, wie Fauser an diesen literarischen Journalismus rangekommen ist und dass er das eigentlich fast seine Bestimmung war, das zu machen.
Ich finde das total spannend, was du gerade sagst, Robin, weil es einfach so wahr ist, finde ich. Auf der einen Seite kriegt man ein viel klareres Bild von Fauser, aber auf der anderen Seite entsteht dieses klarere Bild dadurch, dass die Widersprüche einfach stehen gelassen werden. Und ich finde, das ist eine große Souveränität, weil bei Biografien gibt es ja immer den Impuls oder häufig den Impuls bei AutorInnen, ein homogenes Bild, ein greifbares Bild der Person zu zeichnen. Und man muss da irgendwie auch den Grat finden, weil alle Personen sind widersprüchlich und eigentlich ist die Menschlichkeit nur richtig eingefangen, wenn diese Widersprüche auch auf gewisse Art und Weise festgehalten sind. Fauser ist wahrscheinlich ein extremes Beispiel, was die Widersprüche und auch die Extreme angeht, in die er eingetaucht ist. Aber das hier so souverän stehen zu lassen, man wird auch bei dem Interview hören, wenn man dann danach fragt, die Autoren lassen es einfach stehen. Die sagen, ja, das ist wahr, das ist auch wahr. Was am Ende die Essenz von Fauser war, weiß er ja wahrscheinlich selber nicht. Und das so stehen zu lassen, ist wahrscheinlich die authentischste Art und Weise und die ehrlichste Art und Weise, eine Person abzubilden, vor allem auch ohne ultimativ zu urteilen. Also der wird hier nicht als Held dargestellt, aber nicht als schlechter Mensch. Also er wird einfach als Mensch dargestellt.
Und ja, eben, als ambivalente Figur.
Ja,
so.
Das haben wir
die auch eben war.
Ja, fand ich gut. Also hat wirklich viel Spaß gemacht, das Ding hier zu lesen.
Absolut, ich kann dir da nur in allen Punkten zustimmen. Jetzt erzähl unseren ZuhörerInnen doch mal, wo und für wie viel sie sich diese tolle Biografie zulegen können.
Die Neuauflage von Rebell im Kohler Hinterland, Jörg Fauser, die Biografie von Matthias Penzel und Ambros Weibel, ist bei unseren FreundInnen von Diogenes erschienen. Zarte 640 Seiten kosten im Hardcover 32 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 27,99.
Sehr, sehr schön. Damit kommen wir zum nächsten Buch der Folge und jetzt wird's breathtaking. Warum das jetzt lustig ist, das checkt ihr jetzt sofort. Der Roman, den ich nämlich jetzt vorstelle, heißt Das Buch Anderswo von keiner geringeren als Keanu Reeves und China Miéville. Es ist ein abgedrehter, gewaltvoller Science-Fiction-Fantasy-Roman über einen unsterblichen Mann auf der Suche nach der Sterblichkeit. Klingt jetzt erstmal spannend. Ich komme jetzt gleich dazu, was da so genau abgeht. Einmal kurz zu den beiden Autoren. Keanu Reeves, 1964 in Beirut im Libanon geboren, ist einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods, den ihr sicherlich aus Filmen wie Matrix, John Wick, meinem absoluten Favorit Konstantin oder Speed kennt. Unter anderem verdient er sich zudem als Filmregisseur und neuerdings auch als Autor. Der zweite Autor, China Tom Miéville, ist 1972 in Norwich, England geboren, ein englischer Fantasy-Autor, Comic-Texter und Wissenschaftler, der mit seinen Romanen allem voran The City and the City aus dem Jahr 2009 berühmt geworden ist. Das Buch Anderswo ist seit über 12 Jahren sein neuester Roman und wird von Fans natürlich dementsprechend auch heiß erwartet. Bevor ich hier in den zugleich recht einfachen, aber mit vielen Details vollgestopften Plot einsteige, möchte ich erst in aller Kürze auf die Entstehung des Romans sowie die Rollen der beiden Autoren eingehen. Der Roman basiert nämlich zu großen Teilen auf den Figuren des Comics Berserker, den Keanu Reeves zusammen mit Matt Kind geschrieben hat und der aktuell als Netflix-Film mit Reeves in der Hauptrolle realisiert wird. Der Comic, von dem ich selbst Teile gelesen habe, ist von seiner Aufmachung stark grafisch gewalttätig und bietet zwischen den Szenen von Gemetzeln wenig Handlung. Die Hintergründe der Figuren wollte Reeves gerne in einem Roman besser erklären und hat sich mit Miéville zusammengetan, der den ganzen Roman geschrieben hat. Also die Zusammenarbeit erfolgte lediglich über die Frage, ob Charaktere richtig dargestellt werden. Also Keanu Reeves hat hier keine einzige Seite geschrieben. Ne? Nur mal so als kleiner Disclaimer. Jetzt kommen wir zum Plot. Der Roman spielt in einer alternativen Realität in der Neuzeit und begleitet einen unsterblichen Krieger, der bereits seit über 80.000 Jahren lebt. Das muss man sich auch erstmal vorstellen. Er besitzt viele Namen wie Unute oder Kind des Blitzes, wird jedoch meistens einfach mit Bi angesprochen. Laut seiner eigenen Aussage wurde Bi durch die Vereinigung seiner Mutter mit einem Blitz geboren und besaß bereits als Säugling die Fähigkeit, sich in einen mentalen Modus zu versetzen, der im Buch der Berserker-Modus genannt wird. Dabei handelt es sich um einen Kampfrausch, in dem Bi jedes Hindernis mit Gewalt und unmenschlicher Kraft aus dem Weg räumen kann. Jedoch hat Bi in diesem Modus kein Wissen, wer Freund oder Feind ist und metzelt notfalls auch eigene Kameraden weg, falls ihm diese im Weg stehen sollten. Jedwede Verletzung, die er bei diesen Kämpfen davonträgt, sind innerhalb kürzester Zeit wieder verheilt. Falls die Verletzung zu groß wird, zum Beispiel bei starken Verstümmelungen, Enthauptungen oder Explosionen, wo sich ganz, ja, also sein Körper sozusagen auflöst, bildet sich ein schwebendes Ei, aus dem Bi dann erneut schlüpft. Keine Angst, ich habe hier keinen Schlaganfall, das ist wirklich so.
Ich freue mich, wenn du auf zu der Stelle mit dem Schwein kommst, Robin. Erzähl doch mal, was du
Zu Beginn der Geschichte arbeitete Bi bereits seit längerer Zeit für eine Geheimeinheit des US-Militärs, die ihn auf Black Ops-Missionen schicken und dabei versuchen herauszufinden, wie seine Kräfte entstanden sind und wie sie sich für militärische Zwecke nutzen lassen. Bi möchte genau diesem Mysterium selbst auch auf den Grund gehen und verspricht sich von der Zusammenarbeit Erkenntnisse über seine Herkunft und vor allem darüber, wie er sterblich werden kann. Über die Jahrtausende seiner Existenz hat Bi nämlich eine nihilistische Einstellung gegenüber den Menschen, der Zivilisation und vor allem seinem eigenen Leben entwickelt. Bi ist jedoch nicht die einzige unsterbliche Entität, jetzt kommt das. Es gibt ein prähistorisches Schwein, das dieselbe Fähigkeit besitzt und das Bi über viele Jahrtausende immer wieder verfolgt und versucht zu töten. Bi nimmt das Schwein gefangen und will mit Hilfe modernster Technik herausfinden, wie sich das Schwein endgültig töten lässt, um so eine Heilung für seine eigene belastende Unsterblichkeit zu finden. Nicht nur Bi, sondern auch viele Angestellte der Geheimeinheit verfolgen ganz eigene Ziele und versuchen den Schlüssel zur Unsterblichkeit für sich zu nutzen. Das bedeutet natürlich auch, dass dort viele Intrigen vonstatten gehen, in die Bi unweigerlich hineingezogen wird. So viel erstmal zum Plot. Und das Halt ist der Roman in viele große und kleine Kapitel, in denen jeweils häufig Schauplatz, Ort und die erzählende Person gewechselt werden. Gerade zu Beginn ist es schwierig, die Personen, Orte und Handlungsstränge voneinander zu unterscheiden, da viele Ereignisse nur angerissen werden und Figuren erst nach und nach echte Namen bekommen. Häufig wechselt der Roman, der meist von einer auktoriellen Erzählstimme erzählt wird, in eine Du-Form, die die jeweiligen Hintergründe der Charaktere, ihre Motivation bei der Geheimeinheit mitzumachen, sowie ihre inneren Sorgen und Ängste näher beleuchtet. Zudem gibt es immer wieder Kapitel über Personen, die mit Bi in der Vergangenheit zu tun hatten und von ihren Erlebnissen mit ihm erzählen, darunter die Ehefrau von Bi, mit der er im 15. Jahrhundert verheiratet war.
Ja, das ist eine Geschichte wie jeder andere einfach. Ne? Wer kennt
genau,
es nicht?
Genau, genau. Ja. Passiert ständig. Normaler Dienstag. Durch diese Passagen bekommen die Lesenden einen halbwegs guten Eindruck über Bees Charakter und vor allem über die Veränderungen, die er in den mehreren Jahrtausenden Lebenszeit durchlaufen hat. Leider bleiben viele der Figuren, trotz des Versuchs, ihnen eine gewisse Tiefe zu verleihen, recht blass und nichtssagend. Das gleiche gilt auch für Bee, der zwar häufig vorkommt und von anderen beschrieben und versucht wird zu deuten, jedoch auch hier fehlt eine gewisse Tiefe, die nötig gewesen wäre, um sich emotional an die Geschichte zu binden. Zudem gibt es immer wieder ziemlich brutale Kampfszenen, die hier doch extrem aufgesetzt wirken und nicht zu dem ansonsten eher mäßigen und, ja, ich nenne es mal Krimi-Charakter dieses Romans passen. Ein großes Themenfeld, was hier immer wieder besprochen wird, ist die existenzphilosophische Frage, ob ein unsterblicher Mensch überhaupt noch ein Mensch ist. Viele Gespräche, Gedankenfragmente der Erzählung beschäftigen sich auf die eine oder andere Weise mit diesem Thema, jedoch geht die Fragestellung selten über das bereits vorher Erwähnte hinaus. Natürlich erwartete niemand, auch ich nicht, eine tiefenphilosophische Auseinandersetzung mit dem Leben und dem Ursprung der Menschlichkeit, jedoch stagniert das Thema und kommt selten vom Fleck. Ein weiterer wichtiger zentraler Punkt des Romans sind die verschiedenen Geheimorganisationen, Kulte und Religionen, die sich um Bee und das unsterbliche Schwein drehen und von denen Bee über die Jahrtausende immer wieder verfolgt, gefangen genommen und oder getötet wird. Dieser Aspekt hat mir persönlich recht gut gefallen, da auch die Ursprünge, Veränderungen und Intrigen, die Geheimbünde jeweils aufweisen, recht spannend gestaltet sind, zumindest teilweise bei mir immer wieder für Lesespaß sorgen. Apropos Lesespaß, der Roman weist immer wieder einzelne Szenen auf, in denen Spannung und eine Art Nervenkitzel aufkeimen, die doch leider hinter vielen uninteressanten Szenen, Nebenplots und möchtegern philosophischen Fragen und unnötigen Abschweifungen zurückbleiben. Der Roman hat vor allem ein Problem mit einer klaren thematischen Anordnung. Für einen Action-Thriller ist er zu langwierig und bietet zu viele Infos, für einen Spionage-Intrigen-Polit-Roman gibt es zu wenig Details über die politischen Umstände und Auswirkungen auf die Gesellschaft und für einen philosophischen Frageroman à la Stella Maris ist viel zu wenig Fleisch am Knochen. Ich will damit nicht sagen, dass eine Kombination dieser thematischen Ausrichtung nicht spannend sein kann, jedoch schafft es dieser Roman leider nicht, dem gerecht zu werden. Also ich bin ein bisschen underwhelmed, sag ich ganz ehrlich. Ich habe mich richtig gefreut auf irgendwie, vielleicht auch so ein Blutspektakel. Ich hätte da gar nicht so viele philosophische Themen gebraucht. Aber ich finde, die Charaktere sind wirklich nicht gut ausgearbeitet. Ich hatte ein ganz großes Problem, überhaupt diesen Zusammenhang zwischen den Charakteren zu finden. Also ich habe auch teilweise Charaktere miteinander verwechselt oder erst später gemerkt, ach so, das ist gar nicht derselbe Charakter. Also das ist nicht gut. Und auch der Plot insgesamt, finde ich, hat schon harte Pacing-Schwächen, wo es dann zu irgendwelchen Kämpfen kommt, die im Endeffekt total unwichtig für den Plot sind. Also es ist ein Buch, das hat 516 Seiten und davon hätten meines Erachtens 200 gestrichen werden können und es wäre immer noch gefühlt derselbe Roman gewesen, vielleicht nur in besser. Naja, also ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber ich bin ja in der glücklichen Lage, dass Annika und Maike beide mitgelesen haben. Was sagt ihr denn dazu?
Seufz. Auch von mir ein kleiner Disclaimer. Ich schätze mal, Maike wird auch noch gleich hinterherjagen. Keanu, ne? Also wir lieben ihn. Ein toller Typ, ein toller Mann, ein absolutes Marketinggenie. Genau wie du gesagt hast, Robin, er erfindet eine Comicfigur in seinem Sinne und macht da jetzt eine ganze Reihe raus. Das ist natürlich unfassbar clever und es sei ihm auch gegönnt. Und ich meine, wie ich sehe es mal so, umso mehr Keanu-Material haben wir am Ende des Tages. Also haben wir doch irgendwie alle was davon.
Wir gucken den Film, egal wie gut oder schlecht ja, das Buch ist. Machen ja, wir uns mal nichts vor, ne?
Genau,
ja, das steht ja hier außer Frage.
Da machen wir uns mal ganz nackig und mal ganz ehrlich, das machen wir so oder so. Und ich versuche ja auch immer irgendwie das Schön in den Dingen zu sehen und habe mir jetzt so nach dem Lesen gedacht, auch ein Keanu, ein Übermensch wie Keanu kann tatsächlich scheitern, weil Robin, ich muss dir zugeben, also auch wenn nur sein Name vorne drauf stand, er wirbt ja dann trotzdem für dieses Produkt. Das war auch leider nichts für mich, egal welche Erwartungen ich auch hatte. Ich fand den Grundgedanken schon auch interessant, also diese Fragen, die da aufgeworfen werden, die hast du ja auch mal zusammengefasst, die so einen Plot mit sich bringt, die aber dann leider auch nicht so richtig ausgearbeitet werden. Auch die Struktur hat mir gut gefallen. Vor allem, das hast du ja auch erwähnt, diese Teile, die sozusagen die Geschichte von Bee im Laufe der Jahrhunderte aus verschiedenen Blickwinkeln, also immer von diesen Menschen erzählen, die ihn irgendwie getroffen haben, das fand ich wirklich interessant. Das hätte für mich, als haben wir ja immer schon mal drüber gesprochen, als Kurzgeschichtensammlung mit so einem roten Faden auch ganz wunderbar funktioniert. Mhm. Und hätte auch die Backstory geliefert für Bee, die er ja haben wollte mit diesem Buch. Und ja, der Rest nämlich, also vor allem dieser ja dystopische Thriller-Teil. Ich muss mal sagen, wie es ist. Das ist also wirklich so ein zusammengefrankensteinertes Werk. Und ich benutze dieses Wort, weil ja literally hier nicht nur Frankenstein-Referenzen, sondern auch eigen zusammengeklaubte Beispiele vorkommen. Also sowohl was die Charaktere da im Buch angeht, als auch andere Teile, die sich hier irgendwie auf der Erzählebene wiederfinden lassen. Also so ein bisschen Matrix mit der Erlöserfigur Neo, The One, der sich hier auch so ähnliche existenzphilosophische Fragen stellt. Du hast es gerade schon gesagt, Robin. Dann natürlich John Wick hast du auch schon erwähnt. Wir haben hier diesen Militär-Thriller-Teil. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich würde fast sagen in einem anderen Leben, Grüße an Bee, einige von Tom Clancys Romanen gelesen. Ne? Also die ja wirklich diese Haut-drauf-Military-Thriller sind, aber halt mit ordentlich Spannung. Ne? Also was das Genre angeht, deutlich besser als das, was hier präsentiert wird. Wir haben dieses magische Schwein. Das hat mich an den anderen Netflix-Film Okja denken lassen. Auch wieder Cross-Marketing. Ich weiß es nicht. Da ging es auch um ein besonderes Schweinswesen. Wir haben diese Dan Brown'sche Illuminati-eske Verschwörung mit religiösem Touch. Also da war wirklich so viel auf jeder zweiten Seite, dass ich gedacht habe, nee, kommt jetzt mal was Originelles bitte. So was Neues hätte ich gerne. Das hat mir da halt gefehlt. Und dann habe ich so ein bisschen auf der Plot-Ebene rumgeguckt, weil ich halt diese Idee von diesem Unsterblichen, der ja auch versucht, seine Rolle zu finden. Was für einen Auftrag hat er überhaupt? Habe ich da versucht, mich so ein bisschen dran entlang zu hangeln. Und das, was die Autorin oder der Autor mir da angeboten haben, das hat mir auch nicht gereicht. Ne? Also dieses Gerede, dass Bee viele, viele Kulturen miterlebt hat, die der heutigen menschlichen Wissenschaft bisher entgangen sind. Und er redet da von Ereignissen vor diversen Eiszeiten. Also ich habe dann Erdzeitalter gegoogelt und mich in alle möglichen Richtungen durchgelesen. Und er ist dann halt am Ende des Tages nur 80.000 Jahre alt. Ne? Das ist zwar verdammt viel, gar keine Frage, aber für diverse Eiszeiten und untergegangene Kulturen en masse, die wir ja heute überhaupt nicht mehr wiederfinden können mit unseren heutigen Mitteln, reicht mir das nicht. Und von den Charakteren will ich gar nicht anfangen. Und dann, ich kenne mich nicht aus, was ist jetzt Bizarro-Genre, was ist Weird-Genre. Aber wenn ich einfach so einen Haufen Quatsch zusammenschreibe und dann sage, das ist halt das Genre, dann ist mir das ein bisschen zu wenig. Sorry. So, also und unterm Strich, ja, unterhaltsam. Also wie gesagt, diese Einschübe, diese zeitlichen aus der anderen Perspektive, das fand ich wirklich gut. Aber der Hauptteil, dieser Hauptplot-Erzählstrang, also wirklich, das war echt eine Qual. Und dann wirklich, weil genau wie du gesagt hast, so viele Seiten und dann wurde es irgendwann einfach auch langweilig. Also schade, Film bin ich trotzdem dabei, aber das war nichts für mich. Maike, wie siehst du das? Bist du auch enttäuscht von Keanu oder beziehungsweise von seinem Namen auf diesem Buch?
Ich bin erstmal super fasziniert von dem, was ihr sagt, weil Fantasy und Sci-Fi, das ist ja überhaupt nicht mein Genre. Also ich war sehr verunsichert, da reinzugehen, ganz einfach, weil meine Vergleichsmöglichkeiten beschränkt sind. Das ist jetzt insbesondere bei Robin überhaupt nicht der Fall. Von daher vertraue ich seinem Urteil sehr. Aber bei mir muss man vielleicht dazu sagen, wenn ich jetzt über dieses Buch rede, dass ich mit Videospielen oder Sachen wie Dune oder Superheldenfilmen oder so gar nichts anfangen kann. Also außer wenn Pedro Pascal mitspielt. Aber dann gucke ich es nicht wegen den Superhelden. Also das ganze Genre ist nicht so mein Ding. Was ich gut fand, ist, dass mir Will mit einem solchen Anspruch herangegangen ist. Dem ganzen Ding steht gleich mal ein Zitat von Rainer Maria Rilke voran. Und dann haben wir das, was ihr beide besprochen habt, nämlich diese Abbildung verschiedener Zeiten. Und da werden Figuren eingebaut. Also dann ist Bee bei Sigmund Freud und dann kennt er Karl Marx. Und dann werden bestimmte geschichtliche Hintergründe eingefügt und es wird erfunden, was Bee in dieser Zeit gemacht hat. Das hat mich total interessiert, weil es dann so einen historischen Aspekt mit Zeitreise hat, der sich aber an wahren Begebenheiten festhält. Und die Ambitionen haben mir gefallen. Auch das, was du eben beschrieben hast, Robin, dass dann teilweise Kapitel in der zweiten Person Singular geschrieben sind, was zeigt, dass mir Will schon schreiben kann, weil es funktioniert. Das hat mich, also da waren immer wieder so Aspekte, wo ich dachte, das ist aber interessant. Im Großen und Ganzen habe ich aber auch damit gekämpft, durchzukommen, ganz einfach, aus genau den Gründen, die ihr beschrieben habt, es ist halt einfach ein Overkill. Es ist einfach zu viel und kommt am Ende nicht richtig zusammen. Das Pacing stimmt nicht so richtig. Ich fand aber wirklich die Ambition, die hier herangesetzt wird, dass es eben nicht nur dieses Blutspektakel ist oder nicht nur stumpf die Genre-Tropen abarbeitet, fand ich gut. Also es ist im Bereich interessant scheitern für meine Begriffe. Was ich auch interessant finde, ist, wir haben es jetzt hier ausreichend rausgearbeitet, dass wir hauptsächlich wegen Keanu hier sind. Da habe ich natürlich versucht, hier eine Keanu-Exegese reinzubringen. Und das fand ich dann wieder interessant. Also Da ist so eine Stelle, wo Bi dann sagt, ja, oder überquerte den Euphrat und so. Also das alles spielt offenbar im Libanon. Also der Euphrat fließt nicht durch den Libanon, aber er reist dann in dieser Region. Und da ist dann ein kleines Land in dieser Region. Das könnte der Libanon sein, wo Keanu, wie Robin eingangs sagte, geboren wurde. Das ist jetzt mal mein Hot Take. Dann hat Unute, also Bi, immer nur totgeborene Kinder. Wir erinnern uns, dass Keanu und seine damalige Freundin auch das durchleben mussten, eine Totgeburt. Und die Freundin ist auch später beim Unfall gestorben. Also durch dieses ganze Buch zieht sich auch das Thema Verlust und das Thema Trauer immer wieder in unterschiedlichsten Arten und Weisen als strukturierende Kräfte im Leben. Auch das, was ihr angesprochen habt, nämlich die Frage, muss man sterblich sein, um überhaupt ein Mensch zu sein? Welchen Wert hat das Leben, wenn es den Tod nicht gibt? Diese philosophischen Fragen, die sind da drin. Ich gebe euch recht, die könnte man besser entwickeln. Aber hier sind, wenn man genau guckt, verschiedene Keanu-Lebensthematiken verarbeitet. Und das fand ich ziemlich interessant. Zum Beispiel auch, dass Bi und das Schwein kultisch verehrt werden. Also es werden dann Religionen gebaut, um Bi und dieses Schwein innerhalb der verschiedenen Jahrhunderte. Und das ist natürlich eine Parodie auf Religion, aber es ist auch eine Parodie auf das Prominentsein. Also, dass quasi dann irgendein Schwein wird auf einmal zum Gott und alle wollen es sehen und so weiter. Das ist auch eine Parodie auf die Erfahrungen, die Keanu jeden Tag in seinem Leben wahrscheinlich macht. Und das hat mir gut gefallen. Das ist dann schlau. Alles in allem gebe ich euch aber recht, da ist einfach zu viel los und am Ende hätte es da ein bisschen mehr narrativer Stringenz bedurft. Ich glaube, man hätte da richtig geil was draus machen können, aber am Ende ist es irgendwie aus dem Ruder gelaufen.
Ja, würde ich so zustimmen. Also euch beiden würde ich zustimmen. Ich fand das, was du erwähnt hast, Annika, mit diesem Dan Brownschen, das fand ich auch total interessant, weil da habe ich nämlich auch die ganze Zeit dran gedacht, so der Da Vinci Code, so mäßig, weißt du, so Intrigen und oh, wie kriegt man das raus? Und deine Argumentationen über die Lebensaspekte, die von Keanu, die hier reingeflossen sind, fand ich auch sehr spannend, Maike. Also das habe ich gar nicht drüber nachgedacht, als ich es gelesen habe, aber jetzt macht es natürlich Sinn, auf jeden Fall.
Das würde aber natürlich auch dafür sprechen, dass Keanu dann vielleicht doch ein bisschen mehr am Plot mitgearbeitet hat im Hintergrund.
Ja, ja.
Also, in Interviews sagt er, die haben sich nur abgesprochen, um irgendwie mal zu gucken, ob bestimmte Szenen zu den Charakteren passen, die Keanu entworfen hat. Also zumindest in den Interviews, die ich gehört habe, wo die beiden darüber gesprochen haben, schien es nicht so, als gäbe es da, hätte es da so viel Korrespondenz gegeben, aber das kann natürlich trotzdem sein, ne? Also
ich glaube, ihr widersprecht euch gar nicht, weil die Sache ist ja, die Keanu hat sich ja diese Geschichte ausgedacht und hat sich den Plot ausgedacht und China hat es dann geschrieben. Also es kann total so gewesen sein, dass diese Aspekte seines Lebens sich Keanu ausgedacht hat, aber dann alles komplett, genau wie Robin gesagt hat, von China ausgearbeitet wurde. Also so hab ich das verstanden, dass ihr quasi beide recht habt in dieser Frage.
Ich denke auch, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass China mir will von ganz alleine so eine Art Keanuese Fanfiction geschrieben
hat. Also, ich könnte es nachvollziehen. Wer weiß.
Ja, ich könnte es nachvollziehen.
Ja, also auch so im Verhältnis zu, ich lese ja ganz viel, du hast es schon gesagt, Maike, viel Science Fiction und so, und ich habe auch schon ganz, ganz viel gelesen, Action basiert, eher wissenschaftlich basiert, eher dystopisch basiert, also da gibt es ja ganz, ganz viele Auswirkungen und da gibt es natürlich auch ganz viele Bücher, die mit diesen Genre-Grenzen spielen und ich finde, das wurde ja auch gut gemacht, also literarisch gibt es da auf jeden Fall ein, zwei Kniffe, wo ich dachte, ah, das ist spannend, eben wie diese Zweitperson-Singular-Form und so, aber ich finde, das bleibt halt, wie ihr schon beide auch gesagt, das bleibt leider hinter seinen Möglichkeiten zurück, aber falls ihr was lesen wollt, was zumindest theoretisch aus Keanu Reeves Feder stammt.
Das Buch anderswo.
Das Buch anderswo von Keanu Reeves und China Mierville erschien im Gutkind Verlag. 516 Seiten, 24 Euro in der Hardcover-Variante und 19,99 Euro als digitale Version. Die Übersetzung hat Jakob Schmidt gemacht, der übrigens auch der Übersetzer der Dune-Reihe ist. Da ist er wieder.
Oh.
Genau. So, jetzt kommen wir zum letzten, botsichern und liebsten Buch dieser Folge. Annika darf es vorstellen und jetzt kommen wir zu einer Autorin, die wir auch schon ordentlich abgefeiert haben. Ob wir das jetzt bei diesem Buch auch machen können, da bleibt jetzt natürlich die Frage offen, die Annika und Maike hoffentlich beantworten können.
Ja, wir haben sie abgefeiert und das hat tatsächlich mal wieder auch so ein bisschen für mich nostalgische Gründe. Die Rede ist von Jackie Tomé, die jetzt ihren neuen Roman Glück vorgelegt hat, den ich euch jetzt gleich näher bringen werde. Und die Freude rührt daher, dass Tomés Vorgängerbuch Brüder, das 2019 auch für den Deutschen Buchpreis nominiert war, eines dieser Bücher war über die Maike und ich kurz vor Papierstaub Podcast noch viel über Goodreads geschrieben haben. Maike, du erinnerst dich.
Ja, Sellemäus.
Und dieses Buch ist mir auch in Erinnerung geblieben, weil es mich so emotional gepackt hat, weil die Charaktere so toll waren, so ausgearbeitet. Also, kurzum, ich habe mich sehr gefreut. Es gibt was Neues von Jackie Tomé und habe also gleich dafür gesorgt, dass dieses Buch hier ins Programm kommt. Und in Glück stehen gleich mehrere Frauen im Mittelpunkt. Und diese Frauen, über die Jackie Tomé hier schreibt, die haben zwei Dinge gemeinsam. Sie sind alle so um die 40, will ich es mal nennen, und kinderlos. Das heißt, sie befinden sich in dieser besonderen Phase, in der Frauen, je nachdem, wie man sieht, quasi die letzte Chance haben, noch Mutter zu werden, so wie die Natur es vorgesehen hat. Und diese verschiedenen Frauencharaktere beschäftigen sich auf ganz unterschiedliche Weise mit dieser Thematik. Da ist zum Beispiel Marie Claire, eine der Protagonistinnen, genannt MC, die aus einer fast reinen Frauenfamilie stammt. Es gibt da die Oma mit der Zwillingsschwester, die Mutter mit der Schwester und sie selbst auch mit einer Schwester. Also Väter oder andere Männer spielen hier eher Nebenrollen. MC zweifelt an ihrer Karriereentscheidung. Sie ist schon seit langem beim Radio, moderiert mittlerweile auch einen Podcast, hat nie den Schritt ins Fernsehen gewagt, obwohl sie die Chance dazu gehabt hätte. Und außerdem hadert sie auch mit ihrem kinderlosen Single-Dasein. Und sie bereitet sich im Laufe ihres Kapitels gerade auf ein Interview mit Anahita Martini vor, eine Berliner Senatorin, die im darauffolgenden Kapitel die Protagonistinnenrolle übernimmt. Anahita ist ebenfalls kinderlos, hadert ebenfalls mit ihrem bisherigen beruflichen Leben, da sie sich als kinderlose Familiensenatorin, das ist nämlich ihr Bereich, so ein bisschen mit dem Imposter-Syndrom herumschlägt und als Kind mit erfolgreicher Migrationsgeschichte auch so ein bisschen unter dem Druck ihrer eigenen Familie leidet. Und so geht es weiter. Das erklärt also auch gleich die Struktur des Romans. Die Protagonistinnen wechseln mit jedem Kapitel. Manche davon, wie die beiden erwähnten Beispiele, stehen dabei etwas häufiger im Mittelpunkt, andere eher nur kurz oder einmalig und alle stehen auch irgendwie über Ecken in Beziehung miteinander und durchstreifen immer mal wieder die Erzählung der jeweils anderen. Wir hören zum Beispiel noch von MCs Schwester, von Anahitas Schwägerin und von anderen Frauen. Die Kapitel haben jeweils emotionale Titel wie Verlangen, Schmach, Hingabe, Freiheit bis hin zum Glück und sind in zwei große Teile unterteilt. Ja, und die Themen liegen natürlich hier auf der Hand. Es gibt also einen großen Strauß an Themen rund um die Mutterrolle. Welche Bedeutung hat sie? Ist es die einzige Wahl für die Frau? Ist es die richtige Wahl für die Frau? Welche Art des Mutterseins gibt es? Welche Art des Kinderwunsches? Und so weiter und so fort. Und mit diesem und so weiter und so fort leite ich auch gleich in meine Kritik ein, weil das war mir alles tatsächlich einfach zu viel und gleichzeitig auch zu wenig. Zu viel, weil die Themen hier wirklich viel zu zahlreich sind und dann jeweils viel zu wenig behandelt bzw. durchgespielt werden. Bestes Beispiel dafür ist so ein Thema, das auch schon auf dem Klappentext angeteasert wird. Da geht es um die Idee, die Fruchtbarkeit der Frau so zu verlängern, dass sie die gleiche Entscheidungsfreiheit hat wie Männer, die natürlich auch noch im späten Alter Vater werden können. Und allein das ist ein Gedanke, so spannend und genial, den könnte man auf so vielen Ebenen moralisch, philosophisch, ethisch, wirtschaftlich diskutieren und verkommt hier leider als ein Aspekt unter vielen schnell zu einer Randnotiz. Das fand ich sehr schade. Und da gab es auch noch so ein paar andere Beispiele, die ich sehr interessant fand, die einfach wirklich hier so ein bisschen nebenher abgehandelt würden. Also es ist, wir benutzen ab und zu mal diesen Ausdruck Themenkonfetti. Dieses Gefühl hatte ich hier also sehr, sehr stark. Vor allem, wenn man dieses Buch also mit anderen Büchern vergleicht, mit dieser ganzen Thematik Mutterrollen. Das haben wir so viel besser in Verena Kesslers Eva gelesen. Wir haben diese Struktur der abwechselnd erzählten Frauen erst in der letzten Folge Schlaglicht von Ruth der Bullwinkel gehabt. Das war ähnliche Struktur, auch besser umgesetzt, weil man da besseren Bezug zu den Charakteren hatte. Und die Charaktere hier bei Jackie Tomé, muss ich sagen, bleiben leider sehr, sehr blass. Für mich also ein Buch, auf das ich mich sehr gefreut habe, das mich aber auch leider sehr enttäuscht hat, weil hier viel Potenzial verschenkt wird, weil natürlich ist es ein spannendes und interessantes und wichtiges Thema. Aber hier ist wieder mal so ein Beispiel, da trägt es das Buch, das Thema mehr vor sich her, als dass es wirklich angeht. Und dann war es am Ende auch leider ziemlich langweilig bis behäbig. Ich bin also enttäuscht. Ich hatte so viel mehr erwartet von Jackie Tomé. Aber ich bin ja auch nicht die Einzige, die es gelesen hat. Maike, bist du auch enttäuscht? Stimmst du ein in mein Klagelied zu Jackie Tomés Glück, was für mich leider kein großes Glück war?
Annika, ich habe ganz schlechte Nachrichten für dich. Dieses Buch wird garantiert für den Deutschen Buchpreis nominiert. Lass mich ausführen, warum das so ist. Das ist ein Thema, das gesellschaftlich relevant ist, das unglaublich relevant ist für den Feminismus und für die gesamte Gestaltung unseres Lebens. Also wir hatten eingangs J.D. Vance, der gerade von sich reden macht, weil er eben sagt, die Demokratische Partei in den USA, die würde ja nur von kinderlosen Katzenfrauen geführt und die hätten ja alle überhaupt kein Interesse an der amerikanischen Gesellschaft, weil sie keinen Anteil an der Zukunft hätten und lauter solche Sachen. Und das sind ja auch Diskussionen, die in allen möglichen Gesellschaften laufen, wo eben Frauen aufgrund ihrer Lebensentscheidungen gegeneinander ausgespielt werden sollen, was natürlich am Ende allen Frauen schadet. Das hat auch eine Verbindung zu Brüder, das Buch, nämlich insofern, als dass es darüber spricht, wie einen Lebensentscheidungen glücklich oder unglücklich machen können, und zwar jede Lebensentscheidung. Also das hat durchaus auch eine gewisse Ambivalenz, verweist auf Zufälle, verweist auf soziale Kontexte, verweist auf individuelle Entscheidungen und wie diese Netzwerke zusammenhängen mit sozialen Faktoren. Das hat das alles. So, und jetzt gebe ich dir trotzdem mit allem, was du gesagt hast, 100%ig recht, weil wie Tomé das macht, ist ein Musterbeispiel für das, was der Literaturwissenschaftler Moritz Basler, den wir in solchen Fällen immer wieder zitieren müssen, Mitkalt nennt. Nämlich das ein Thema, das ganz laut signalisiert, hallo, ich bin gesellschaftlich relevant, dann auf eine hardcore, unterkomplexe, unterfordernde Art und Weise abgebildet wird und sich eigentlich darauf, auf der eigenen Relevanz ausruht, ohne literarisch-ästhetisch irgendwas damit zu machen. Dieses Buch macht literarisch gar nichts. Genau wie du sagst, Themenkonfetti. Wir haben eine ganze Reihe von Frauen, die vollkommen übererklärt werden. All ihre Entscheidungen, alle Umstände, alles wird vollkommen übererklärt. Jedes Gefühl, jede Bewegung, jeder Gedanke. Man muss wirklich als Leser oder Leserin hier gar nichts mehr leisten. Und man hat das Gefühl, dass jeder Aspekt irgendwie dargestellt werden soll, dieser Frage. Aber wirklich was gemacht wird damit eigentlich nicht. Dann hat man das alles einmal durchgespielt. Das sind auch alle Klischees, die es dazu irgendwie gibt, sind auch da drin. Die sind alle verarbeitet. Und der Höhepunkt war so, der Punkt, wo es mir wirklich zu viel wurde, war, als dann die Frau zum Friseur geht und eine neue Frisur will, weil sie ihr Leben ändern will. Da habe ich mir gedacht, jetzt reicht's. Also das ist frech. Da habe ich mich wirklich, gedacht, komm, so dumm bin ich nicht, Jackie Tomé. Bitte fordere mich doch mal bitte als Leserin hier. Und schreibt kein Buch zum Wohl von Frauen, das mit so vielen antifeministischen Klischees operiert. Das Ende kam dann auch wie Kai aus der Kiste. Ich habe auch gedacht, also letzte Woche hatten wir Rachel Cusk hier in der Show, eine Autorin, die dafür bekannt ist, sehr komplex und vielschichtig über Mutterschaft als Entscheidung zu schreiben und zu sprechen. Warum kriegen wir in der deutschsprachigen Literatur sowas? Ich habe dafür keine Erklärung und ich muss auch sagen, ich war sehr enttäuscht von diesem Buch und wie wenig dieses Buch literarisch zu bieten hat.
Ja, also kann ich dir auch nur zustimmen. Vielen Dank auch nochmal für diese Zusammenfassung am Anfang. Ich finde, das hat es nochmal sehr gut verdeutlicht, wo auch hier so die Problematik ist. Stichwort Mitkalt und so weiter. Also ich glaube, vielleicht nochmal, um die Fallhöhe zu verdeutlichen. Brüder, das hat mich damals so emotional mitgenommen, dass ich das Buch nicht in der Straßenbahn zu Ende lesen konnte, weil ich wusste, ich muss gleich ganz doll heulen. Und das lag an den Charakteren. Und ich verstehe nicht so ganz, wie man von diesem emotionalen Impact zu diesen Charakteren, die wirklich, genau wie du gesagt hast, alle auch so austauschbar sind, beziehungsweise nirgendwo so richtig hingehen. Also den haben wirklich, wie wir immer so schön sagen, diese Ecken und Kanten gefehlt. Die waren mir alle zu nah beieinander. Und zum Thema Übererklären, vielleicht auch das nochmal als Beispiel, weil ich vorhin auch den Ausdruck gebraucht habe. Das Buch erklärt das Imposter-Syndrom, was das ist. Und wenn ich mir vorstelle, wie lange wir jetzt schon hier auch in dieser Sendung über dieses Merkmal gestolpert sind, in anderen Büchern, die das schon wirklich seit Jahren teilweise erklären, nur damit man da mal so einen Vergleich hat. Also hier wird das erklärt, woanders wird das selbstverständlich vorausgesetzt. Und das ist dann genau wie bei mir, wie bei dir, Maike. Ich habe mir dann auch gedacht, komm, Forder mich doch mal, gib mir doch mal was, du kannst es doch, what happened? Also ich bin wirklich traurig, weil auch gerade dann bis zum Ende, okay, kann man sagen, Brüder, hatte ich gesagt, auch sehr emotional, auch hier das Ende wieder emotional angelegt, muss ich allerdings sagen, also dieser Epilog, der noch ein bisschen zukünftiger ausgerichtet ist, also das war schon auch ganz harte Klischeekiste. Ei. Also das war schon, das hat schon ein bisschen auf der Schiene schon fast ein bisschen wehgetan, also interessante Aspekte und auch da wieder, wenn ich es vergleiche mit Brüder, da waren auch mehrere Themen, aber das waren mehrere große Themen. Da war ein großes Thema Integrität, das wurde dann einem Charakter durchgespielt und das hat besser funktioniert. Und hier dieses eine Thema mit den vielen verschiedenen, das hat irgendwie nicht so ganz hingehauen.
Ich glaube, dass du dieses Gefühl hast, Annika, und ich teile dieses Gefühl. Weil diese Figuren gar nicht als Menschen angelegt sind. Also wir haben eben bei der Fauser-Biografie darüber gesprochen, dass Menschen komplex, kompliziert, vielschichtig sind und dass man die Ambivalenzen stehen lassen muss, um sie lebendig zu machen. Diese Figuren sind gar nicht als Figuren angelegt, sondern als Positionen in einer Debatte. Die Figuren sind so konstruiert, dass sie in der Debatte einen Platz einnehmen. Dann brauchen wir noch die Frau mit Migrationshintergrund, da brauchen wir noch die Frau mit einer großen Familie, die dann auf einmal das Kind ihrer Schwester betreut, da brauchen wir noch die Frau, die spät ein Kind kriegt, da brauchen wir noch die Frau, die das musste alles, da musste noch die Mutter rein, die unglücklich ist und die Mutter, die glücklich ist und diese Frauen sind einfach nur da, um Positionen zu besetzen.
Und bisschen zur Nazi-Oma, sorry.
Ja.
Die wollen wir nicht vergessen.
Ja, und eigentlich, sowas kann nicht funktionieren, weil es eben das Musterbeispiel für Mitkalt ist, dass man all diese Positionen in einem Buch abbildet, aber es ist am Ende keine Literatur mehr, es ist auch keine Geschichte mehr. Es ist auch als Debattenstück nicht nützlich, weil es zu klischiert ist. Da müsste man mal die Positionen dieser Frauen oder ihr Sein in Frage stellen. Sind die wirklich so? Ist das wirklich so, wie man sich das so vorstellt? Das wird ja auch nicht gemacht. Ich bin wirklich ratlos und dieses Buch ist sehr lang. Es ist sehr, sehr lang. Und man kann über Keanu und China sagen, was man will, aber ich habe verdammt lange gebraucht, da durchzukommen, weil da so viele Ideen sind, weil das so dicht ist. Dieses Buch ist genauso lang und ich habe ein Viertel der Zeit gebraucht, weil da ist ja nichts, wo man sich durchbeißen muss, gar nichts.
Ja.
Das haben wir ganz schön gerantet, aber ich war auch so enttäuscht, Annika. Ja.
Ich weiß. Robin, mach uns mal eine kleine goldene Brücke zur Ableitung, bitte.
Ja, man soll sich ja als Zuhörer oder Zuhörerin auch immer selber ein Bild davon machen. Ich meine, ihr habt das jetzt super argumentativ belegt. Aber wenn man sich als Zuhörerin oder Zuhörer jetzt dieses Buch reinziehen möchte, wo und für wie viel kann man sich das erwerben, Annika?
Ja, genau. Probiert selbst aus. Glück von Jackie Tomé ist erschienen. Grüße gehen raus. Im Klaasen Verlag. Das Hardcover kostet 24 € und das E-Book gibt's für 19,99 €.
Damit sind wir leider am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende.
Oh.
Aber nicht verzagen, Leute, wir sind ja bald schon wieder am Start. Am Sonntag mit dem Interview, was Maike geführt hat. Und natürlich sind wir in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge am Start. Da könnt ihr euch schon richtig freuen, denn wir haben natürlich wieder 3 tolle Neuerscheinungen am Start. Welche das sein werden, verraten wir natürlich wie immer nicht. Aber wir entlassen euch jetzt in die Pause, in die kurze 2-wöchige Pause. Wie immer, liebe Leute, gehabt euch wohl, lest was Gutes, bleibt bitte gesund und bleibt natürlich auch bitte so cool, wie ihr seid. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Tschüss! Tschüss.